Vor 4 Wochen droben in Kappeln, das ist wunderschön gelegen, an der Schleiß, wissen Sie auch nicht, an der Ostsee, ich habe es auch noch nie gesehen. Eine große, wunderschöne alte Kirche. Und anschließend kam ich ins Gespräch mit solch einem Gemeindeglied und wir kamen darauf und dann fragte diese Person, sagen Sie, haben Sie in Stuttgart noch Bibelstunden? Das klang so ähnlich, wie wenn er fragte, gibt es bei Ihnen noch Dinosaurier? Es war ungefähr das gleiche Fragestellung. Und als ich nickte, fragte er, was machen Sie da? Ich sagte, ja, wir singen und beten, lesen die Bibel, singen, beten und gehen wir nach Hause. Und dann machte er den Mund weit auf. Und dann sagte dieser Mann, also, wenn ich mal in diese Gegend komme, dann will ich diese Steinzeitmenschen auch sehen. Also, ich dachte auch, im alten Schloss gibt hier eine Gemäldesammlung, es gibt hier Steinsammlung, es gibt hier Glassammlung, es gibt hier auch Fossiliensammlung. Das ist dann im alten Schloss in der Kirche. Ich freue mich, dass Sie selbst jetzt, wo im Lande die Bibelstunden längst erstorben sind, wenn der Garten blüht, dann gehen wir nicht in die Bibelstunde, sondern gehen in den Garten, dass Sie trotzdem gekommen sind. Ich freue mich ganz, ganz herzlich und grüße jeden Einzelnen. Lassen Sie uns jetzt miteinander singen. Vom Lied 567, Lied 567, die Verse 1 bis 5, ein Lied, das uns einstimmen soll in das Thema dieses Abends. 567, O Jerusalem, du Schöne, da man Gott beständig ehrt. Lassen Sie uns beten. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir auch für unser Leben. Und du weißt, dass wir alle am Leben hängen. Dass wir eigentlich davor Angst haben, wenn uns dieses Leben genommen wird. Fragen, die wir gerne verdrängen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns ein hilfreiches Wort gibst. Etwas, was uns zum Leben und zum Sterben hilft. Amen. Zuerst möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass am Donnerstag nicht Vatertag ist, sondern Himmelfahrtstag. Anscheinend ist dieser Tag immer mehr in Vergessenheit geraten. An Himmelfahrt wird Gott nicht abgesetzt, in den Ruhestand geschickt, sondern er wird eingesetzt in alle Macht des Herrn. Himmelfahrt ist Ordination Jesu Christi. Und deshalb ein Fest der Freude und des Jubels. Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die Ehre. Um diesen Herrn geht es auch an diesem Abend bei diesem schweren Thema. Und ich gestehe, ich hätte dieses Thema nicht unbedingt gewählt, wenn es nicht zu den Abschluss, zum Abschlussgeschichten der Abrahams Geschichten gehört. Und es einfach wegzulassen, geziemt sich auch nicht. So, jetzt diese Verse aus 1. Mose 25. Wir haben dann noch zwei Abende über Abraham im Neuen Testament, wo er erwähnt wird. Aber heute diese letzte Geschichte, wo berichtet wird, 1. Mose 25, Vers 7. Das aber ist Abrahams Alter, das er erreicht hat, 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war, und wurde zu seinen Vätern versammelt. Und es begruben ihn seine Söhne Isaac und Ismael in der Höhle von Machpela auf dem Acker Ephrons, des Sohnes Zohars, des Hethiters, die da liegt östlich von Mamre, auf dem Felde des Abraham von den Hethitern, auf dem Felde, das Abraham von den Hethitern gekauft hatte. Da ist Abraham begraben mit Sarah, seiner Frau. Und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaac, seinen Sohn, und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Amen. Lassen Sie uns noch einmal von einem im normalen Kirchenraum wenig gesungenen Lied, aber in vielen Kreisen als Ewigkeitslied bekannt, 515 Himmel an, nur Himmel an, soll der Wandel gehen. 515, 1 bis 3. 515, 1 bis 3. Es ist Wonnemonat Mai, liebe Freunde. Trotz einigem Nebel heute, es grünt und blüht. Überall riecht's richtig nach Leben. Und genau zu der Zeit spreche ich vom Sterben. Und wenn ich anfangs frage, wo sind denn Sterbende? Wo sind sie denn? Dann haben wir schon einige Antworten parat. Schauen Sie ins Pflegeheim. Dort liegen Sie in Ihren Betten, versorgt und gepflegt von aufopfernden Schwestern, Brüdern von ZDLern. Aber Sterbende liegen nicht nur im Pflegeheim. Schauen Sie in die Intensivstationen, dort hängen sie am Tropf, an Kabeln und Schläuchen, sorgsam überwacht von Pflegern und Ärzten. Aber Sterbende sind doch nicht nur dort. Schauen Sie einmal hinauf ins Hospiz, ins neue Hospiz in der Staffelnbergstraße. Es ist schon erschütternd, ein solcher Gang durch dieses Haus an die Betten. Dort liegen sie, vielleicht noch Tage, Wochen, höchstens noch ein paar Monate. Aber Sterbende sind nicht nur dort. Schauen Sie doch bitte einmal wieder in den Spiegel. Und dort grüßt Sie kein Unsterblicher, sondern dort sehen Sie einen Todeskandidaten. Sehen Sie, vor einiger Zeit, und weil mich diese kurze Episode damals so bewegte, habe ich es auch niedergeschrieben. Ich saß an einer Predigt im November zum Ewigkeitssonntag und mittendrin in der Predigt, man hat es immer sehr ungern, wenn dann das Telefon gerade kommt, wenn man in einem Gedanken ist, und dann telefoniert's und ich nehme ab. Und dann sagte eine Stimme: Hallo, du erinnerst dich noch an Johannes und Birgit? Natürlich erinnere ich mich noch. Das war doch in diesem Frühjahr eine Traumhochzeit mit Riesenfete. Aber du weißt doch auch, dass sie Kinder erwartet haben. Ja, ich sagte, ich wusste es. Ich wusste es wirklich. Zwillinge, das große Geheimnis, Kinderglück im Doppelpack. Natürlich wusste ich das. Und dann sagte die Stimme: Heute Nacht sind beide gestorben. Zwei süße Mädchen, beide tot. Die Stimme am Telefon versagte. Und ich wusste, wir mögen erst 9 Monate sein und das Licht der Welt überhaupt noch nicht geblickt. Wir mögen 20 sein und mittendrin im Aufbau unseres Lebens. Wir mögen 60 sein und noch einiges von diesem Leben erwarten. Dieser Tag ist wirklich. Dieser Abend ist der letzte, ist der erste vom Rest unseres Lebens doch. Wir sind eigentlich nur Aufgeschobene. Wir alle sind miteinander nur Urlauber, zurückgestellt vom Sterben. Wissen Sie, Klugheit ist ja nicht dann, wenn man mit 15 Punkten sein Abitur macht. Das ist Begabung. Klugheit ist auch nicht dann, wenn ich auf Anhieb den Führerschein bestehe. Das ist Glückssache. Klugheit ist dann, wenn ich weiß, wie mein letztes Hemd aussieht. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und meinen Jungen erzähle ich immer wieder diese Episode vom Heinrich IV. Und seinem Hofnarren, der einen goldenen Stab besaß. Und dieser goldene Stab, sagt er immer, soll dem gehören, der noch närrischer sei als er. Und dann wurde Heinrich IV. In England wurde krank. Und dann wurde dieser Hofnarr an sein Bett gerufen. Und er stand hin und sagte: Majestät, sind krank? Ja. Majestät, Sie müssen eine weite Reise antreten. Der König nickte. Und der Hofnarr fragte: Wenn Sie das wissen, dann haben Sie sicher alles gut vorbereitet. Wissen Sie denn, wohin die Reise geht? Und der König schüttelte mit dem Kopf und sagte: Nein. Und dann nahm der Hofnarr diesen goldenen Stab und legte ihn auf die Decke des Königs. Majestät, dann gehört der Stab Ihnen. Der, der um diese Reise weiß, und der sich auf diese Reise nicht vorbereitet, der ist närrischer als der Hofnarr des Königs Heinrich IV. Von England. Sehen Sie, das passt zu jenem Spruch, der mich in Kindheitstagen der mir dort schon eingeprägt wurde, und zwar seltsamerweise auf der schönsten Bahnzugstrecke, die es überhaupt jemals gegeben hat. Sie besteht heute nicht mehr. Es ist jene wunderschöne Bahnstrecke zwischen Metzingen und Urach. Und dort stiegen wir um jeden Sommer in die Ferien zur Großmutter, großartig in diesen kleinen Holzklasse. Und dann dieser feurige Elias fuhr dann dieses wunderschöne Ermstal hinauf. Und an einem Giebel, so dass eigentlich jeder Reisende sehen musste, stand: Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? So als einer aufgepinselt auf sein Haus. Ich halte normal nicht viel von Sprüchen auf Hauswänden und Autokarosserien. Aber dieser Spruch prägte sich mir doch ein. Die Antwort damals war klar: Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Die Antwort damals hieß bei mir: Natürlich bei der Oma. Selbstverständlich werde ich dort die Ewigkeit verbringen. Dort, wo es so schön ist. Wir haben heute natürlich andere Fragen. Wo werden wir Pfingsten verbringen? Wo werden wir unseren Sommerurlaub verbringen? Wo werden wir unseren Ruhestand verbringen? Darauf haben wir Antworten. Darauf bereiten wir uns vor. Aber wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Das ist doch wohl eines Gedankens wert, mitten im Mai. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Das alles bewegt uns, wenn wir solchen Text einer Beerdigung lesen. Ort der Beerdigung ist Machpela. Von Abraham erhandelt und gekauft. Erbbegräbnis für Sarah, für ihn und für seine ganze Familie. Und dort wird er jetzt hineingebettet. Bei der Trauerversammlung, und so steht es ja im Nebensatz, ist auch Isaak und Ismael. Man staune, auch Isaak und Ismael unter den Trauernden. Die beiden Söhne, die sich spinnefeind sind. Seltsam, was Beerdigungen fertiggebracht haben. Seltsam, was Beerdigungen bis heute fertigbringen. Familienglieder, die sich sonst nicht riechen können und sich aus dem Wege gehen, wo es auch geht, stehen vereint am Grabe. Warum hat man eigentlich keine Gelegenheit früher zum Zusammenkommen? Warum muss eigentlich immer zuerst einer sterben, bis man füreinander Zeit hat? Warum eigentlich? Abraham verschied, starb und wird zu den Vätern versammelt. In einem Satz drei verschiedene Begriffe zum Sterben. Drei verschiedene Begriffe. Darf ich Sie fragen, ob Sie jemanden suchen? Sie suchen noch einen Platz. Wir haben vorne ein extra für Sie übrig gelassen. Bitteschön, bitteschön. Doch. Also, diese drei Begriffe im Vers 1, die geben uns auch jetzt die Einteilung dieses Abends. Erstens, Abraham verschied, er starb und er wurde versammelt. Was steckt dahinter? Erstens, Abraham verschied. Wörtlich heißt es eigentlich, er kam um. Das bedeutet so viel wie ein gewaltsames Sterben. Hier nicht gewaltsam durch äußere Gewalteinwirkung, sondern ein inneres Gesetz. Das Leben ist begrenzt und jetzt wird dieses Leben abgebrochen. Der Tod ist der, der das Leben beendet. Der Tod ist deshalb Unnatur, wie einer gesagt hat. Der Tod ist Unnatur. Thielicke pflegte in unseren Vorlesungen zu sagen, ein Katastropheneinbruch in die Schöpfung Gottes, das ist der Tod. Ein Katastropheneinbruch. Der Tod ist ein grauenhafter Riss, der durch die ganze schöne Schöpfung Gottes geht. Welch eine Wehmut liegt über diesen Versen. Welch ein Schatten, welch ein Schmerz. Etwas unheimlich Herbes liegt in dem Begriff verscheiden, umkommen. So klingt's wie eigentlich, und das Wort wird auch verwendet, bei einem Raubüberfall. Der Tod raubt einem Stück um Stück. Abraham war ja ein Fürst, der gerade nicht fürstlich reich war, aber der schon einiges besaß. Und Vers 7 heißt es, er gab sein Gut dem Isaak, den anderen gab er Geschenke. Ob es so ganz gerecht war, bleibt dahingestellt.
Wir wissen es nicht. Jedenfalls hat er es rechtzeitig geordnet, sein Sach verteilt, gesagt, wem was gehören soll. Wohl dem, der es diesem Abraham nachmacht und ordnet und sagt, was wem gehören soll. Erbstreitigkeiten sind ja die Krebsgeschwüre am Leib unserer Familien. Abraham gab all sein Gut, aber dann hatte er ja immer noch viel. Er hatte nämlich seinen Kopf, er hatte seine Hände, er hatte seine Füße, er hatte seinen ganzen Leib. Aber der Tod ist der Räuber und der macht sich nicht nur an Güter, sondern auch an das beste Gut, das wir haben. Er macht sich auch an unsere Gesundheit. Da nimmt er die Schaffenskraft und auf einmal kann man seinen Beruf nicht mehr ausüben. Wie schwer das ist. Im Leben auf einmal ist die Schaffenskraft weg. Und dann denkt man, wie konnte man früher noch schaffen? Wie war man abends noch wach? Und jetzt kann man ab 7 kaum mehr die Augen offen halten. Und dann, dieser Räuber, dann nimmt er einem die Sehkraft. Und dann braucht man eine Brille oder dann eine starke Lupe. Und dann kann man vielleicht gar nicht mehr lesen. Und dann raubt er einem die Hörkraft. Und man braucht Geräte, wenn sie noch helfen. Und dann raubt er einem die Gedächtniskraft. Man weiß schon noch Dinge vor 40 Jahren, aber das, was vor 14 Tagen war, ist einfach nicht mehr in den Kopf zu kriegen. Der Räuber Tod lässt von seinem Opfer nicht ab. Stück um Stück nimmt er es weg. In der alten Übersetzung heißt es ja, und wer von uns eine alte Übersetzung hat, da steht, er nahm ab. Das ist sehr gut gesagt. Es wird ihm abgenommen. Stück um Stück, es wird ihm abgenommen, Teil für Teil. Sehen Sie, jetzt wieder sind viele Leute in den letzten Monaten in Wassernot geraten. Leute in Halle, die unten an der Saale gebaut hatten. Und so hatte ich dort oben eine Person getroffen, die sagte, mein Haus stand eigentlich zum ersten Mal, seit Menschengedenken, nicht nur, das Wasser stand nicht nur im Keller, sondern das stand bis zum zweiten Stock. Und im ersten Stock war eigentlich nicht mehr viel drin. Das alles hat ja dieses Wasser weggenommen. Viele kennen das, wenn das Wasser alles wegnimmt. Und ich denke, man muss ja gar nicht an der Saale wohnen. Man muss gar nicht am Rhein irgendwo bei Köln wohnen, um immer wieder das zu erleben. Da kann man ja auf dem Trockenen leben wie wir. Aber es gibt ganz andere Fluten. Und da gibt es auf einmal nicht nur die Wassersflut, sondern da gibt die Todesflut. Und dann muss man sagen, diese Todesflut, die hat mir alles weggenommen. Die hat mir den Mann weggenommen, die hat mir meine Zorn weggenommen, die hat mir die Gesundheit weggenommen und die nimmt mich noch ganz weg. Doch der Tod ist ein Räuber, der uns alles wegnimmt. Das ist bitter. Aber eine positive Erkenntnis steckt doch dahinter, nämlich kleben wir nicht so an den Dingen fest. Eine alte Frau hat eine wunderschöne Puppe aus der Jugendzeit. Aber sie ist schon weit über 80, aber diese Puppe kann sie nicht loslassen. Obwohl sie Kinder und Enkel hat, die eine Riesenfreude daran hätten, mit dieser wunderschönen alten Puppe zu spielen, verschiebt sie sie im Schrank, wo diese Puppe ein erbärmliches und trauriges Dasein fristet. Aber sie kann nicht loslassen. Nicht jeder hat seine Puppe im Schrank, aber jeder hat ganz bestimmte Dinge in der Wohnung, auf dem Speicher oder im Keller. Wir können nicht loslassen. Deshalb tut's dann besonders weh, wenn man auf der Straße überfallen wird, so wie jene alte Frau, und die sagte, ich kämpfte um mein Handtäschchen, ich kämpfte. Sie wollte es nicht loslassen, aber das war gerade der Fehler. Damit wurde sie auf den Boden gezogen und sie brach sich noch den Oberhals. Hätte sie das Täschchen losgelassen, wäre sie nicht gestürzt. Liebe Freunde, so ist es. Es geht loslassen, was wir ohnehin nicht halten können. Gegen den Räubertod kommt niemand an. Abraham gab all sein Gut. Isaac, all sein Gut, Isaac, das, was er hergeben konnte, das hat er hergegeben. Mit seinem Gut tat er Gutes. Auch das muss man beim Thema Sterben lernen. Mit all seinem Gut Gutes tun, solange man noch die Augen offen und die Sinne beieinander hat. Loslassen, bevor der Räuber alles nimmt. Das ist das eine.
Aber nun der zweite Begriff, der hier steht. Abraham starb. Der Begriff Sterben wird im Alten Testament nur für den Menschen verwendet. Denn ein Tier verendet. Also dieser Begriff wird nicht wie bei uns, ein Tier kann sterben, ein Mensch kann sterben, dort kann nur ein Mensch sterben und ein Tier kann verenden. Schade, dass wir auch nicht diese Unterscheidung haben. Was ist eigentlich die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier? Was unterscheidet uns letztlich vom Tier? Die Klugheit ganz bestimmt nicht. Es gibt Tiere, solche kleinsten Vögel, die ohne Radar vom Nordpol bis zum Südpol segeln, punktgenau landen ohne Pause. Klug sind diese Kleinen, viel klüger als jeder Mensch. Auch die Unterscheidungsmerkmal ist keineswegs die Treue. Viele Tiere und die Tierfreunde unter uns wissen, Tiere sind viel treuer als Menschen. Auch die Kraft. Tiere sind viel kräftiger als der Mensch. Was unterscheidet eigentlich? Das Einzige, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist der freie Wille. Der Mensch hat einen freien Wille, und das Tier hat einen Instinkt. Das ist der Unterschied. Und damit sind wir vom Gott geadelt durch den freien Willen. Sehen Sie, Gott wollte doch keine Marionetten. Er wollte keine Puppen. Er war ja nicht ein Pole-Puppenspieler, der mit seinen Menschenpuppen irgendwo aufgetreten ist. Er wollte keine Roboter, die er programmiert. Und wenn es nicht so läuft, wir sagen können, Herr, dein Programm war eben falsch. Nein, er wollte ein Gegenüber, das Ja oder Nein sagen kann. Das ist der Mensch. Auch Gott gegenüber Ja oder Nein sagen. So hat der Mensch den freien Willen, Ja oder Nein zum Baum des Lebens im Paradies zu sagen. Hier ist ein Baum, sagte er damals, und du sollst davon nicht essen. Und dieser Mensch entschied sich dafür, gleich zu sein wie Gott. Das heißt, der Mensch entschied sich für den Gegengott, den er selbst sein wollte. Er entschied sich für den Gegengott. Und deshalb flog er aus dem Paradies. Und deshalb musste er arbeiten. Und deshalb musste er mit Schmerzen Kinder gebären. Und deshalb musste er unter der Sonne leiden. Und deshalb muss er sterben. Wir leben jenseits von Eden. Noch einmal. Unser Sterben hat es mit der Schuld zu tun. Nicht Gottes, sondern unserer ureigenste Schuld. Und weil wir alle Adam und Eva Blut in uns haben, müssen wir sterben. Das Wichtigste, was man bei diesem Thema wissen muss, ist der Satz, der Tod ist der Sünde sold. Auch wenn gerade dieser Satz heute angegriffen wird. So steht's drin. Das ist das Wichtigste, was man wissen muss. Der Tod ist der Sünde sold. Der Verstorbene Oberkirchenrat Walter Arnold sagte immer wieder, auch bei uns, in seiner letzten Rede vor seinem Sterben, ich sterbe nicht an einer Krankheit. Obwohl er ganz genau wusste, dass er Krebs in sich hat. Ich sterbe nicht an meiner Krankheit, sondern ich sterbe an Gottes Willen. Keiner stirbt an seiner Krankheit. Keiner stirbt an seiner Herzschwäche. Keiner stirbt an seinem Lungenödem, an seinem Tumor. Jeder stirbt an Gottes Willen. Und Gottes will, dass alle Menschen sterben müssen, weil alle Menschen schuldig sind. So ist es. Wer keine Schuld hat, ist unsterblich. Wer unter uns keine Schuld hat, ist unsterblich. Aber weil jeder Schuld auf sich lädt, wird das Sterben durchlitten. Auch Abraham ist vor dem Sterben nicht bewahrt. Und deshalb beten wir doch an jedem Grab. Und jedes Mal aufs Neue bewegt es auch mich, wenn ich den 90. Psalm lese. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Ein Kollege hatte sein Buch, wir haben ein Buch für Beerdigungen oder Hochzeit oder Trauungen, er hatte sein Buch für Beerdigungen im Krematorium liegen lassen. Ich war der Nachfolger und ich habe es gesehen, ich habe aufgeschlagen, ich habe auch seinen Namen gefunden und an der Stelle ist aufgefallen, wo auch dieser 90. Psalm steht. Ich sah also, dass er ihn auch liest. Aber mit dickem Stift waren genau diese Verse ausgestrichen. Diese Verse gehören nicht hinein, meinte er. So denke ich. Und hier heißt, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen.
Denn unsere Missetat stellest du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht, und darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Das Evangelium von Jesus Christus hat diese Wahrheit nicht aufgehoben, sondern das Evangelium hat nur den Todeshorizont durchbrochen, die Todeslinie aufgebrochen. Dieses Sterben führt dann nicht mehr ins Nichts hinein, sondern durch ihn zur Auferstehung der Toten. Es gibt heute Lehrer, und sie gewinnen in kirchlichen Kreisen zurzeit Einfluss, die sagen, ach was, Sterben hat mit Sterben nichts zu tun. Sterben ist doch eigentlich nur ein Hinübergehen, nur ein Hinübergehen. So sagt die Frau Kübler-Ross, es ist wie durch eine Röhre in einen lieblichen Morgen. So ist es Sterben. Wie durch eine Röhre in einen lieblichen Morgen. Und Trevermann sagt, wie ein Traum in eine bessere Welt. Liebe Freunde, wenn dem so wäre, dass es nur eine Röhre in einen lichten Morgen ist, wenn dem so wäre, dass es nur ein Traum ist, der sich in Schönheit auflöst, warum haben alle Angst vor dem Sterben? Warum eigentlich? Liebe Freunde, damit ist doch überhaupt nichts erklärt. Dann wäre alle Angst an den Sterbebetten aufgehoben. Würden nicht alle drängeln, wenn es einem lichten Morgen entgegengeht, warum wird dieser Traum nicht überall geträumt? Sterben hat es mit Schuld zu tun, mit der Erbschuld und mit der eigenen. Mit dem Todesproblem wird nur der fertig, der mit dem Schuldproblem fertig wird. Und ich vergesse nicht, meine Großmutter, die hier in Stuttgart lag, bestrahlt wurde, aber der Gesichtskrebs in schrecklichster Weise einer Frau den ganzen Kopf weggefressen hat und sie immer noch leben musste. Aber mit den letzten Worten, wo sie noch im wahrsten Sinne lallen konnte, hatte sie nur noch die eine Frage auf den Lippen an alle Seelsorger, die an ihr Bett traten, und all ihre Kinder. Sprecht mir die Vergebung der Schuld zu. Sprecht mir die Vergebung der Schuld zu. Das ist das eine. Der wird mit dem Sterben fertig. Der mit dem Problem der Schuld fertig wird. Dies aber kann nur der Herr selbst, der fertig gemacht wurde, aber dann auferstand und Schuldigen gesagt hat, Shalom, Friede sei mit euch. Eure Schuld ist vergeben. Wer das hört, der kann mit dem Problem Schuld, mit dem Problem Tod fertig werden. Das ist das Zweite. Er starb. Aber nun das Dritte. Er wurde versammelt. Ein besonders schönes Wort. Er wurde versammelt. 1. Mose 15,15 heißt schon, du sollst in Frieden zu deinen Vätern gehen. Liebe Freunde, es handelt sich hier nicht um eine Vereinigung der Leichen, sondern um eine Vereinigung von Personen. Abraham ist alt und satt. Satt ist das Gegenteil von hungrig. Der Satte hat keinen Hunger mehr. Er ist befriedigt. Er hat die Erfüllung erlebt. Er hat, wie wir sagen, ein erfülltes Leben. Wenn wir sagen, er hatte ein erfülltes Leben, so haben wir eigentlich immer das gleiche Bild. Ein 0815-Bild, so ein DIN A4 oder ein Bild im DIN A4 oder DIN A5-Format. Einer hat ein erfülltes Leben, der in einer netten Familie aufgewachsen ist, der ganz ordentliche Zeugnisse gehabt hat, der nie Schwierigkeiten hatte mit seinen Eltern und Geschwistern. Einer, der auch einen anständigen Beruf erlernt hat und es auch im Beruf zu etwas gebracht, der selbstverständlich geheiratet, der ein paar Kinder großgezogen und der dann nach dem Ruhestand noch schöne, einfach sonnige Tage erlebt hat und der geliebte Opa in der großen Familie war. Wer dann stirbt, der hatte ein erfülltes Leben. Und wer das alles nicht hatte, der war letztlich unerfüllt. Liebe Freunde, Gott hat seinen eigenen Plan, nicht unseren 0815-Plan. Gott hat seinen eigenen Plan, den er in ein Leben hineinlegt und den wir nicht kennen, den wir einmal erfahren werden, aber den wir heute nicht kennen. Aber wenn dieser Plan, der in ihr Leben hineingelegt ist, erfüllt ist, dann ruft er ab und ruft heim. Bei dem einen mit 20, bei dem anderen mit 90. Und wenn sie Gott bis heute Abend noch nicht heimgerufen hat, so einfach deshalb, weil sein Plan in ihrem Leben noch nicht zur Erfüllung gekommen ist. Sie sind noch zu etwas da. Und wenn einer fragt, ich bin mit 88 immer noch da, warum bin ich noch da? Sie sind noch zu etwas da. Gottes Plan ist noch nicht zur Erfüllung gekommen. Und dann heißt es in dem Begriff versammelt werden. Darin steckt ein ganz großer Trost für uns alle. Versammelt werden. Ich sage, ich bin in einer schönen, großen Familie groß geworden, die mir auch viel bedeutet hat. Und dann als Student ging es hinaus, damals noch ungewöhnlicherweise hinaus nach Amerika, ein Jahr lang weg von der ganzen Family, von der ganzen Familie. Faszinierende Monate, aber dann kam man zurück, im Schiff natürlich damals, 10 Tage, und dann mit dem Zug, nicht ICE, von Hamburg bis nach Stuttgart und dann noch einmal im Bummelzug bis in die Heimatstadt. Und dann zu Hause war die ganze Familie zusammengerufen. Da waren alle und warteten auf den heimkehrenden Sohn. Und da saß man an diesem Abend zusammen. Das darf man ja eigentlich gar nicht laut sagen. Der Vater verteilte Zigarren, wir rauchten wie die Lokomotiven, gell? Damals noch. In der Zwischenzeit sind wir alle grün geworden und machen diese Umweltverschmutzung nicht mehr. Und dann spürte ich, wie großartig das war, versammelt zu sein mit seiner Familie. Versammelt zu sein mit denen, bei denen man Liebe erfährt und zu denen man im Grunde gehört. Verstehen Sie den Trost dieses Wortes? Nach langen Wanderjahren kehrt man heim in die Familie. Nach allen Mühen und Strapazen versammelt mit denen man verbunden ist und von denen man Liebe erfährt. Versammelt mit dem Herrn unseres Lebens, dem wir nur geglaubt, aber jetzt schauen können. Doch darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich. Nach diesem Tod, Todestag und Gerichtstag, um Jesu willen, versammelt zu werden. Es ist schon etwas Großes, an einem Dienstagabend inmitten einer Woche versammelt zu sein mit über 200 solch Menschen unter dem Worte Gottes. Was muss das erst einmal sein? Wenn das alles, was uns bewegt, was uns zerreißt, was unser Herz schwer macht, wenn das hinter uns liegt und wir versammelt sind in der Familie, zu der wir hoffentlich gehören. Angeschlossen der Vers: Gott segnete Isaak, seinen Sohn. Das heißt, noch ganz kurz, Segen ist kein Verdienst. Man kann geradezu von Gottes Kühnheit reden, einen Mann wie Abraham zum Segensträger zu machen. Alles lief nicht glatt. Im Alter heiratete er noch einmal. Ein Ausleger schrieb dazu: Alter schützt vor Torheit nicht. Aber dann stirbt er wie ein Privatmann. Abraham hat nichts Besonderes vorzustellen, aber er wurde zum Segensträger. Der Segen ist kein Verdienst. Und zweitens, Segen ist kein Besitz. Der Segen wird nicht mitbeerdigt, Freunde. Der Segen wird nicht mit hineingelegt in Machpela. Gott segnet Isaak, den Jakob, den Petrus, Thomas, Paulus, lauter fehlbare Leute, arme Sünder, aber Segensträger. Und jetzt sind wir in der Reihe. Segensträger sind wie Briefträger. Was würde einem Briefträger passieren, der die ihm anvertraute Post für sich behielte? Er würde angezeigt wegen Unterschlagung. Briefträger des Segens, das sollen wir heute sein, bis Gott uns ruft. Und drittens, Segen ist Geschenk. Gott hat einen Weltfluchträger bestimmt. Am Kreuz hat er Fluch in Segen verwandelt in Jesus. Und so wurde Jesus zum Weltsegensträger. Der will uns heute Abend segnen. Der will uns hinausschicken, dass wir zum Segen für viele andere werden. Bis auch wir sterben, bis auch wir versammelt werden bei seinem Volk. Er schenke es uns. Amen. Und jetzt lassen Sie uns noch zum Schluss doch ein Himmelfahrtslied singen. 95, die Verse 4 bis 6. 95, 4 bis 6.
Kelch nicht trinken, da ich deine Glorie sehe. Soll mein Mut noch vollends sinken, da ich deine Macht verstehe. Meinem König will ich trauen, nicht vor Welt noch Teufel grauen. In Jesu Namen mich beugen hier und ewig nicht. Geist und Kraft nun überfließen, drum beginn mir kräftig nicht. Bis zum Schimmel deiner Füße alle Feinde legen sie aus, sie und ein Zepters Ende weit und breit bis zum Bedende. Mache dir auch eine Bahn, Herzen untertan. Du kannst alles erlauben, unerfüllt und nahe sein. Meines armen Herzens Pforten stell ich offen, komm herein. Du König aller Ehren, bei mir einkehren, ewig. Als in deinem
Wir wollen beten. Vater, auch wir wollen einstimmen in den Jubel derer, die deine Glorie besingen, deine Macht und deine Herrlichkeit. Und dass du über alles Macht hast, das lass uns begreifen, auch die Macht über die größte Großmacht dieser Erde, über den Tod. Herr, du weißt, wie oft es uns bange ist. Und du weißt auch, wie viel jetzt Kranken und Alten bange ist vor dieser Nacht. Solche, die schon die Schatten des Todes spüren. Schenke ihnen dieses Evangelium. Diese deine Kraft, die Macht hat, die Angst vor dem Tode zu nehmen. Deine Vergebung, die uns die Schuld nimmt und wir so zur Auferstehung der Toten gelangen können und versammelt werden in die letzte und größte Familie. Wir bitten dich, dass du jetzt mit uns gehst in diese Nacht, Herr, in den Rest unseres Lebens. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und Gott befohlen.